Wir sind im Geheimnis von der Liebe auf der Spur. Da gibt es Sachen, die du vielleicht einmal gewusst hast und hast es vergessen oder Sachen, die du gar noch nicht gewusst hast. Und ich hoffe, du kommst da weiter mit. Und heute, wenn wir unter dem folgenden Titel dran herren, an das Thema, ehe du die Ehe aufgibst. Und ob wir es glauben oder nicht, wir arbeiten in dieser Gottesdienstreihe mit einer 3000 Jahre alten, mit einem 3000 Jahre alten Text, mit einem 3000 Jahre alten Liebesgedicht. Und wenn du mal ins Geschäft gehst und die Leute fragen dich, was hast du gemacht das Wochenende, dann sagst du vielleicht, wenn du ein bisschen bluffen willst, oder? Ich habe ein 3000 Jahre altes Gedicht studiert. Und wenn sie dann sagen, ja, was ist denn dort drin gestanden, dann sagst du, es fährt so an, komm und küss mich immer wieder. Und was dort auch noch drin steht, ist so etwas, deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme, deine Brüste sind wie ihre Früchte, ich will auf die Palme steigen, ich zitiere da nur die Bibel. Und dann werdet ihr berühmt sein in eurem Geschäft, aber nicht für das, was Christen typischerweise bekannt sind, weil das ist eine völlige Überraschung, dass so Texte in der Bibel hineinstehen. Ein ganzes Buch von der Bibel ist dem gewidmet. Das ist hocherotisch, ohne pervers zu sein. Das ist ganz spannend. Das Buch, das Hohe Lied von der Liebe, 3000 Jahre altes Gedicht. Und in dem Gedicht lernen wir, was es heisst, ganz Mensch werden. Bibel, die Vision von der Bibel, die Vision von Gott für unser Liebesleben und für unsere Sexualität ist ganz Mensch werden. Und wir sehen in diesem Buch, was es heisst, ganz Mensch werden. Und eins von den Sachen, die wir sehen, ist, dass da Hochzeit stattfindet in diesem Buch. Die Hochzeit zwischen dem Salomo und dieser Frau. Das heisst, ganz Mensch werden bedeutet, jemanden heiraten. Und die Brut lässt uns ein an die Hochzeit. Sie beschreibt die Hochzeit. Und sie lässt uns quasi ein, so am Strassenrand stehen und die Prozession von ihrem Bräutigam mitzuverfolgen. Sie sagt, wer kommt dort herauf aus der Wüste, umgeben von Rauchsäulen aus Weihrauch und Myrrhe und allen Parfümen der Händler? Seht, es ist die Sänfte Salomons. Von 60 Männern ist sie umringt, von Israels tapferen Soldaten oder Helden, könnte man sagen. Das sind Elite-Soldaten gewesen. Und dann heißt es da, sie alle sind im Kampf erprobt. Sie tragen das Schwert an der Seite zum Schutz gegen Überfälle in der Nacht. Also man hat ja so Trauzeuge, gell, in unseren Hochzeiten. Und da haben sie ein bisschen anders ausgesehen. Da hat er 60 Leute mitgebracht, der Mann. Eine Sänfte ließ sich König Salomo sich bauen, aus dem kostbaren Holz des Libanon. Die Pfosten sind mit Silber beschlagen und die Lehnen mit Gold überzogen. Könnt ihr es euch vorstellen? Mega schön. Der Bräutigam hat Hammer ausgesehen. Der Stoff des Thronsitzes ist purpurrot, liebevoll bestickt von Jerusalems Frauen. Kommt heraus, ihr Mädchen von Jerusalem. Seht, Salomo mit seiner Krone. Heute hat ihn seine Mutter gekrönt am Tag seiner Hochzeit, am Tag seines Glücks. Da haben wir die Hochzeit von dieser Brut mit ihrem Salomo. Könnt ihr es euch vorstellen? In unseren Hochzeiten ist ja vor allem die Brut im Zentrum. Schön, dass es auch mal noch anders ist. Da steht der Bräutigam mal ein bisschen im Fokus. Das ist cool. Wir haben da die erste Hochzeit vom Salomo. Wir sehen da, ganz Mensch werden heisst jemanden heiraten. Ganz Mensch werden heisst, sich einem Mensch ganz anvertrauen. Und wenn man diesen Satz sagt in unserer heutigen Welt, dann kommt sehr schnell die Frage, warum braucht es denn eigentlich eine Hochzeit? Können wir einander nicht einfach von Herz zu Herz lieben? Warum brauche ich denn einen Eheschein vom Amt da in Frauenfeld oder von irgendwo? Warum braucht es denn eine Zeremonie in der Kirche? Ist denn das nötig? Können wir einander nicht einfach so gern haben und quasi einfach im Herz verheiratet sein? Und das ist natürlich eine Frage in der heutigen Zeit, die sehr berechtigt ist. Früher, vor 50 Jahren, da ist es einfach klar gewesen, da heiratet man. Und da hat man müssen begründen vor den Kollegen, wenn man zusammengezogen ist, vor der Hochzeit, wenn man zusammengelebt hat. Heute ist es eher umgekehrt. Heute muss jeder begründen, warum wir eigentlich heiraten. Und das möchten wir heute machen. Ich möchte euch versuchen, wenigstens eine Begründung zu geben, warum lohnt es sich denn noch zu heiraten. Was ist da der wichtige Faktor? Und es ist wichtig, dass du verstehst, der Grund, warum du diese Frage überhaupt hast in dir, hat mit Ereignissen zu tun, die 50 Jahre zurückgehen. Etwa. Der Professor Jörg Willi von der Universität Zürich, das war einer, der geschrieben hat viel um das Thema Liebe und Partnerschaft und Ehe. Und er ist weltweit berühmt worden, international wenigstens, weil er der erste gsi isch, wo im ganzen deutschsprachigen Raum paar Beratungen angeboten hat. Professor an der Uni Zürich, und er hat schon Mitte der 70er Jahre Folgendes geschrieben in seinem Klassiker. Ich lese euch das vor. Bis 1968 war die Ehe eine kaum in Frage gestellte Beziehungsform, deren Ziel in der Familiengründung lag. Die Ehe war eine Institution, die gesellschaftlich durch feste Normen gesichert war und diente der Existenzsicherung durch klar definierte, aufeinander abgestimmte Rollen von Mann und Frau. Haben wir Leute da, die so vor 1968 geheiratet haben? Haben wir? Niemand. Okay, im ersten haben wir ein paar Leute gehabt. Damals war einfach klar, wenn du heiratest, ist klar, was macht der Mann, was macht die Frau. Heute muss man das ausjassen miteinander. Damals war das einfach klar, das ist das, was er da schreibt. Und er schreibt weiter: Nach dem revolutionären gesellschaftlichen Umbruch von 1968, das ist wirklich, da ist ganz viel gelaufen. Und wir haben die Auswirkungen von dem haben wir eigentlich bis zu heute, oder finden erst heute auch wirklich ganz sichtbar werden. Nach dem revolutionären gesellschaftlichen Umbruch von 1968 veränderte sich die Bedeutung der Ehe grundlegend. Sie galt nun als patriarchalische Institution. Also was auch immer das genau heisst, es ist etwas Negatives. Ich hätte jetzt nicht müssen Patriarchat erklären. Sie galt nun als patriarchalische Institution, aus der man sich befreien wollte. Das ist aus dem Buch «Die Zweierbeziehung» von Jörg Willi. Und das stimmt, da hat er natürlich etwas Richtiges gesagt. Tatsache, dass du die Frage vielleicht überhaupt hast, wenn du da am Zuhören bist, hat damit zu tun, mit dem, was passiert ist vor 50 Jahren. In anderen Kulturen stellt man die Frage gar nicht. Und 1980 war es also so, dass etwa 4% der Paare dann im Konkubinat gelebt haben. Bei der Volkszählung im Jahr 2000 haben 11% der Paare angegeben, dass sie zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Ich habe Zahlen von heute nicht. Ich vermute, die sind nicht so anders. Und ich finde das interessant. Bei so einer grossen gesellschaftlichen Umwälzung überrascht es mich, dass nicht mehr zusammenleben. 90% der Leute heiraten immer noch. 90% der Leute heiraten immer noch. Die viel grössere statistische Entwicklung ist die Steigerung der Scheidungsrate. Wir haben vor 50 Jahren irgendwo so um die 10% gehabt. 2010 war der Höhepunkt, da haben wir etwa 52% der Ehen, die geschlossen worden sind, sind geschieden worden. Und seitdem ist es zurückgegangen, jetzt sind wir bei 40,9% aus dem Jahr 2014. Und ich finde es spannend, dass die Leute immer noch heiraten wollen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sehr viele, wenn sie zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, dass sie eigentlich gern heiraten würden. Die wenigsten wohnen zusammen aus einer philosophischen Überzeugung, dass da die richtige Form ist von Zusammenleben von Mann und Frau. Die meisten leben nur zusammen als ein Zwischenstadium, als ein Zwischenschritt, bevor man heiratet. Eigentlich wollen noch viele heiraten. Und der Jörg Willi redet über das in seinem Buch, ich zeige euch nochmal ein Zitat, der sagt: Trotz dieser emanzipatorischen Entwicklungen schlummern in der Tiefe eines jeden Menschen die alten Sehnsüchte nach Geborgenheit, umsorgt werden und Sicherheit, nach vorbehaltlosem sich dem Geliebten anvertrauen. Es passt zum Menschsein, heiraten. Ganz Mensch werden heisst jemanden heiraten. Das schlummert tief in uns innen. Und auch wenn es den Leuten vielleicht nicht bewusst ist, eigentlich merken sie, ich würde gerne heiraten, eigentlich. Und die Frage ist, warum heiratet es denn manchmal nicht? Und in einem Interview mit dem Beobachter aus dem Jahr 2007 redet Jörg Willi über das. Ich habe das Interview übrigens ausgedruckt, ihr könnt es aus der Theke holen. Es ist hochinteressant, was er sagt. Der Beobachter hat dann da gefragt: Warum gibt es eigentlich Menschen, die partout nicht heiraten wollen? Der Willi antwortet: Die meisten haben eine panische Angst vor dem Ja-Wort. Das ist förmlich spürbar. Bei vielen Menschen außerhalb der Kirche und innerhalb der Kirche, da hat man echt Schiss vor dem Ja-Wort. Sie scheuen sich vor einem offiziellen Entscheid und einer Verpflichtung zur Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Heute leben Menschen häufiger in einem Dauerprovisorium. Das ist ein wichtiges Wort, Dauerprovisorium. Es hört nie auf, provisorisch zu sein. Manche steigen bereits mit einer Resignation in die Beziehung ein. Für manche ist das Konkubinat ein Dauerprovisorium, andere wollen mit einer Ehe eine unbefriedigende Beziehung kitten. Da haben wir jemanden gesehen, dass Leute vielleicht 10 Jahre zusammengelebt haben und dann ist es schwierig geworden in der Beziehung und dann haben sie gesagt, wir heiraten jetzt noch, in der Hoffnung, unsere Beziehung zu flicken und dann sind sie ein Jahr später schon geschieden gewesen. Da ist irgendetwas, wo da dran ist und ich sehe da viel Not auch. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum man vielleicht zusammenlebt. Finanzielle Gründe kann es geben, vielleicht bis nächstes Wochenende, wer weiß. Also es gibt verschiedene Gründe. Und es kann sein, dass es wirklich eine philosophische Überzeugung ist und auch ein bisschen ein Protest gegen die Institution der Ehe. Das gibt es auch. Aber die meisten wohnen zusammen, weil sie Angst haben, weil Not da ist. Sie wollen es richtig machen und haben das Gefühl, ich kann doch nicht so ein Versprechen geben. Ich kann das Versprechen nicht erfüllen, das kriege ich nicht gebacken. Man hat Angst vor dem Verletztwerden, weil man selber erlebt hat, wie die Eltern sich scheiden lassen haben. Man hat Angst vor dem Verlassenwerden. Da ist viel Not um und die Not führt dazu, dass man nicht ganze Sachen machen kann, nicht Ja kann sagen. Man traut sich nicht, sich zu trauen. Und mit diesen Gefühlen und mit diesen Fragen in uns innen, wenn wir jetzt zurückgehen zu der Bibel und uns fragen, was ist denn eigentlich Ehe? Und wir wollen auch die Frage stellen, was ist es denn, was die Ehe hat, was Konkubinat zum Beispiel, oder einfach eine ausgedehnte Beziehung, eine intensive, was ist es, was die Ehe hat, was die anderen Formen von Zusammenleben und von Liebe nicht haben? Was für einen Vorteil hat die Ehe gegenüber dem Konkubinat? Mir ist so klar, dass Konkubinat auch gewisse Vorteile hat, das ist gar keine Frage. Aber wir wollen in der heutigen Zeit eben auch die Frage stellen, warum denn eigentlich heiraten? Warum ist das wichtig? Und wir entdecken da anhand von der allerersten Hochzeit. Wisst ihr, wo die erste Hochzeit stattgefunden hat von der Menschheit? Weiss das jemand? Wie immer, ganz am Anfang. Wir haben die Schöpfungstheologie angeschaut vor 2 Wochen. Im 2. Kapitel der Bibel ist die allererste Hochzeit der Menschheit beschrieben. Ich lese es euch vor, der Adam, er muss da Tier benennen und kategorisieren und er ist da durch und er ist allein und auf der Suche nach einem Gegenüber und das klappt wie nicht und bei dir klappt es mit dem Heiraten und so vielleicht auch gerade nicht und dann weiss der Adam, wie sich das anfühlt und dann passiert etwas. Aber für sich selbst fand der Mensch, also der Adam jetzt da, nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Also wenn du auf der Partnersuche bist, musst du vielleicht ein bisschen mehr schlafen. Und dann passiert etwas, das war jetzt ein Witz, vielleicht musst du auch aktiv werden. Hört den Clip von Christian und Anja. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus, also Gott hat eine Seite rausgenommen vom Adam da irgendwie und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da ist die erste Hochzeit. Und du denkst, hä? Eine Hochzeit? Er sieht ja völlig anders aus wie beim Salomo, oder? Der Salomo hat wenigstens noch Kleider angehabt. Die sind geschmückt gewesen in der Schönheit der Natur, mehr nicht. Ist das eine Hochzeit? Die jüdischen Gelehrten, die Rabbiner, haben schnell gemerkt, dass die originalen Worte da brachte sie zum Menschen. Das sind die gleichen Worte, die in der jüdischen Hochzeitszeremonie gebraucht werden, wenn der Vater seine Tochter als Brut zum Bräutigam bringt. Der Vater bringt die Frau, Brut, zum Bräutigam. Und da bringt jemand eine Frau zu einem Mann. Wer bringt die Frau? Gott. Der Vater war ja noch nicht rum. Also da handelt Gott quasi als Vater und bringt die Frau zum Mann. Das ist eine Hochzeit, die wir hier haben. An dieser Stelle kann man sagen, in einer sehr rudimentären Form, aber alles, was wesentlich ist, ist da drin. Wesentlich sind nicht die Helden, die 60, wesentlich sind nicht Kleider. Alles, was wesentlich ist an einer Hochzeit, ist da drin. Und wir sehen da, dass der Vater quasi Gott Brut zum Bräutigam bringt. Da gründet Gott die Institution der Ehe und vom Verheirateten. Und wir haben in den nächsten wenigen Sätzen, sind gar nicht so viele Sätze, haben wir alles Fundamentale, alles Wesentliche der Ehe schon drin. Und der Rest der Bibel tut das einfach noch weiter auslegen. Ich lese euch den nächsten Satz. Endlich, rief Adam aus, und das ist eine verständliche Reaktion. Endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut, sie ist gleich wie ich, sie entspricht mir, sagt er da. Das ist auch ein wesentliches Element von der Ehe, jemand, der einem entspricht. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das ist einfach ein Versuch, da was die Originalsprache Hebräisch macht, zu wiedergeben. Sie ist Männin. Sie kommt, und das ist das Wesentliche da, wo ich darauf eingehen will, sie kommt einen Namen über. Und wir haben letzten Sonntag gelernt, dass Namen damals wichtig waren. Namen waren nicht nur zum Konversation zu initiieren, ein Gespräch, sondern Namen sagen etwas Wichtiges aus über den Mensch. Zum Beispiel der Wechsel von einer Lebenssituation wird durch einen Namenswechsel kennzeichnet. Namen geben ist etwas Wichtiges und da kommt die Frau einen Namen über. Und im Englischen kommt das viel besser zum Ausdruck, weil wir haben einfach ein Wort für du bist eine Frau und meine Frau, meine Ehefrau ist auch einfach, das ist meine Frau. Also im Deutschen kommt da nicht so gut zum Ausdruck, was in der Ursprache drin ist, nämlich, dass da neue Wörter gebraucht werden. Die englischen Übersetzungen sagen da, da wird die Frau zum to the wife, also wird zur Ehefrau. Die Frau heiratet da den Adam, die hat nicht einfach zusammengelebt, sie wird zur Ehefrau. Und wenn sie die Ehefrau ist, was ist denn der Adam? Er ist der Ehemann. Also da gibt es einen Wechsel von einfach nur Mann sein und Single sein oder nicht verheiratet sein zu verheiratet sein. Und zum Mann, für den Mann und Frau wird zur Ehefrau. Da findet ein wichtiger Wechsel statt. Das ist die erste Hochzeit, die wir da haben. Und dann lesen wir nochmal zwei Sätze. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Nicht, weil ich voyeuristisch wäre oder so, sondern musst du dir mal vorstellen, was da für eine Beziehungsqualität ist da. Das ist ja nicht nur jetzt physisch gemeint, sondern die haben können nackt sein voreinander. Die haben nichts müssen vor einem anderen verbergen. Die haben gewusst, egal was ich sage, egal was ich denke, egal was ich zeige, das wird die Liebe vom Adam oder von der Eva nur verstärken. Ich muss nichts verbergen. Ich werde mich nie müssen schämen. Da wird die Liebe nur verstärken. Stell dir mal so eine Beziehung vor. Da haben wir heute praktisch keine Ahnung, was für eine tiefe Qualität da vorhanden war. Ich möchte jetzt einen Satz zurückgehen und das ein bisschen neu anschauen, weil das ist für unsere Fragestellung wichtig. Das heisst, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet. Was macht der Mann? Er macht zwei Sachen. Er verlässt und er bindet sich. Und das ist die Dynamik der Liebe. Wenn es nicht zu einem Verlassen kommt, kann es auch nicht zu einem sich binden kommen. Wer nicht zuerst verlässt, kann sich nicht binden. Das kennen wir sicher aus Fernsehfilmen oder aus Leuten, die wir kennen oder aus eigener Erfahrung. Wenn ich mit meiner Frau verheiratet bin, aber eigentlich bin ich noch gebunden an meine Eltern, an meine Mami, dann kann meine Ehefrau gar nicht ganz Ehefrau werden. Wenn die wichtigen Entscheidungen ich und meine Mami treffen, und die Frau hat eigentlich da nichts mitzureden bei den entscheidenden Fragen, dann kommt unsere Liebe in der Ehe nicht den vollen Umfang über. Damit die Liebe den vollen Umfang kann überkommen, ist es wichtig, dass der Mann seine Eltern verlässt. Damit gute Bindung, damit die Liebe das volle Ausmaß annehmen kann, braucht es auch ein Verlassen. Das darf man da sehen und das gilt sicher auch für die Frauen in die umgekehrte Richtung. In den modernen Sprachausdrücken könnte man das so sagen. Liebe braucht Grenzen, um Liebe zu sein. Merkt ihr das? Liebe braucht Grenzen, um überhaupt Liebe zu sein. Der Mann muss sich abgrenzen gegenüber den Eltern, damit seine Ehe mit seiner Frau das volle Ausmaß der Liebe entwickeln kann. Liebe braucht eben Grenzen, um ganz und gar Liebe zu werden. Sonst geht es nicht. Grenzen sind etwas sehr Wichtiges für die Liebe. Und der Hans Jeluschek schreibt in seinem Buch genau darüber. Er sagt Folgendes: Es braucht immer wieder Grenzziehungen des Paares nach außen zum Schutz und zur Festigung der neuen Liebe. Liebe braucht Grenzen, um umfassend Liebe werden. Sonst kann die Liebe nicht ihr volles Potenzial entwickeln. Das geht gar nicht. eine Abgrenzung gegenüber den Eltern. Vielleicht musst du wegziehen von daheim. Als Paar. Und dich so äußerlich ein Zeichen von der Abgrenzung gegenüber den Eltern vollziehen. Nicht zum blöd tun, sondern damit deine Ehe und deine Liebe das volle Ausmaß entwickeln kann. Und der Hans Jeluschek bringt dann ein Beispiel. Er zitiert übrigens genau die Stelle, die wir jetzt in der Bibel angeschaut haben. Und er bringt ein zweites Beispiel von einer Grenze, wo wichtig ist, dass Pärchen die Grenze ziehen. Er sagt, frühere Bindungen, und da ist Liebesbindungen gemeint, müssen sich also im Prozess der Paarwerdung lösen oder sollten bereits gelöst sein, damit diese gelingen kann. Da können wir auch instinktiv gut nachvollziehen, wenn ich mich nicht abgrenze gegenüber vergangenen Liebschaften. Wenn ich mich nicht abgrenze gegenüber meiner Ex-Frau, meinem Ex-Mann, gegen meinem Ex-Freund oder meiner Ex-Freundin oder der Person, wo ich mich verliebt habe in sie, wenn ich mich dort nicht abgrenze, kann meine Beziehung, meine Liebe sich gar nicht voll entfalten. Also es braucht, damit Liebe Liebe kann sein, damit Liebe das volle Ausmaß kann entwickeln, damit Liebe im vollen Umfang kann erlebt werden, muss ich mich gegenüber den Eltern abgrenzen, eine Grenze ziehen und gegenüber vergangenen Beziehungen. Jetzt, wenn du mit dem einverstanden bist und sagst, jawohl, das spüre ich, das stimmt. Wenn du mit dem einverstanden bist, dann wirst du vielleicht auch mit dem nächsten Satz einverstanden sein. Es braucht eben nicht nur eine Abgrenzung gegenüber vergangenen Beziehungen, sondern auch gegenüber zukünftigen potenziellen Beziehungen. Und das ist Ehe. Es braucht es, dass ein Paar sagt, ich verbinde mich so stark mit dir, dass ich nicht nur mich abgrenze gegenüber meiner Ex-Freundin oder meinem Ex-Mann oder Partner, sondern auch gegenüber einem zukünftigen potenziellen Partner. Diese Grenze braucht es auch. Und wir spüren instinktiv, dass das wichtig ist. Wenn mein Ehepartner letztlich denkt, ich kann mir dann auch noch jemand anders nehmen, wird ich mich nicht ganz in die Beziehung hineingeben. Und unsere Liebe wird nicht das volle Ausmaß der Liebe entwickeln, wo eigentlich möglich wäre. Ich glaube, wir spüren, dass das wahr ist. Liebe braucht Grenzen, damit sie voll sich entfalten kann. Liebe braucht Grenzen, um überhaupt wirklich Liebe zu sein. Und das ist das Geheimnis der Ehe. Das ist das, was wir hier sehen. Bei dem Bibelvers, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, eine Grenze zieht und sich an seine Frau bindet. Wer sich nicht abgrenzt, erlernt Liebe nicht. Und jetzt sind wir auch besser in der Lage, die Frage zu beantworten, was für einen Vorteil hat denn die Ehe gegenüber einem einfachen Zusammenleben oder gegenüber einem Konkubinat? Was hat das für einen Vorteil? Der Vorteil ist der. Nur in einer Nähe kannst du das volle Ausmaß, die volle Tiefe, Breite und Höhe der Liebe erfahren. Vorher kannst du das gar nicht. Das Heiraten ist der Sprung in die Liebe rein. Das Heiraten heisst das Risiko der Liebe eingehen. Es ist ein Wahnsinnsrisiko. Das ist keine Frage. Aber wenn du das Risiko nicht eingehst, erlebst du nicht wirkliche Liebe, nicht umfassende Liebe. Und das ist verflixt, aber wahr und tiefst bedeutungsvoll. Du kannst die Ehe nicht probieren, du kannst die Ehe nicht üben im Vorfeld, bevor du drin gehst. Das geht nicht. An der Ehe ist etwas dran, wo du nicht kannst üben vorher. Du kannst noch so lange Beziehungszeit haben und prüfen, und das ist ja wichtig, das haben wir letzten Sonntag gesehen. Aber an der Ehe ist auch etwas dran, wo du nicht kannst vorher proben. Wie du ein Lied probst für eine Band, für einen Bandauftritt. Du kannst andere Sachen im Leben auch nicht zuerst üben. Du kannst nicht üben, Kind haben, bevor du Kind hast. Weil du kannst üben, du kannst schauen, habe ich Kind gern. Du kannst Götti oder Götter werden, du kannst in der Kinderarbeit irgendwo mithelfen. Da kannst du alles machen. Aber Kind haben ist nochmal völlig etwas anderes. Und da kannst du nicht üben, da kannst du nur springen. Da kannst du nur sagen, ich tauche ein. Du kannst Kind haben, Kind lieben, das kannst du üben. Aber Kind haben kannst du nicht üben. Und mit der Ehe ist auch so etwas dran. Du kannst Ehe nicht üben vorher. Und viele sind in einem Leben zusammen vielleicht aus der Angst vor dem Schritt in die Ehe, weil sie denken, wir üben zuerst noch ein bisschen Ehe, wir schauen, wie es ist. Und das ist nicht alles nur falsch, aber das Problem ist, sie denken, wir können das, was nachher ist, vorher erfahren und üben und kennenlernen. Und aufgrund von der Erfahrung vorher gehen wir dann den Schritt, das geht nicht. Heiraten bleibt ein Sprung. Heiraten bleibt ein Risiko. Und wenn du das Risiko nicht eingehst, erlebst du nicht das volle Ausmaß der Liebe. Das ist der Grund, warum wir unseren Leuten, die heiraten, sagen, Scheidung ist nicht eine Option. Du musst Grenzen ziehen. Du musst sagen, ich künde allen zukünftigen potenziellen Liebhabern. Denen sage ich nein. Die Engländer haben ein schönes Wort, sie sagen, we will burn our bridges down. Das heisst, wir tun die Brücken hinter uns verbrennen. Oder? Da kommt niemand mehr durch. Wir schaffen einen Ort, wo nur uns zwei gehört. Und zwar, wir bleiben zusammen auf dem gemeinsamen Lebensweg. Und wenn zwei heiraten und vor der Traualtar treten, ist das das, was sie machen sollten. Es geht nicht nur darum, einfach quasi einen Zettel zu holen beim Amt und ein schönes Fest zu feiern. Das ist auch alles gut. Aber es geht eben auch darum, Grenzen zu ziehen gegenüber den Eltern. Es geht darum, Grenzen zu ziehen gegenüber vergangenen Beziehungen und auch zu sagen, wir zwei, wir bleiben zusammen. Egal, was für potenzielle Möglichkeiten noch auftauchen in der Zukunft. Das ist das, was es heisst, zu heiraten. Jetzt, mir ist sonnenklar, dass man auch vor den Altar gehen kann und aufs Amt gehen kann, ohne dass Liebe entsteht. Eine Hochzeit produziert keine Liebe. Das ist sonnenklar. Genauso wie wenn du eine Kaffeetasse hast und zu heiraten wäre quasi Kaffeetasse. Du musst auch noch Kaffee drin haben. Oder? Du musst noch eine Maschine haben, die Kaffee herstellt. Und die Hochzeit und die Institution der Ehe ist nur eine Kaffeetasse. Die produziert keine Liebe. Wichtig ist, dass Liebe entsteht oder schon entstanden ist. Aber ohne Kaffeetasse kannst du keinen Kaffee trinken. Versteht ihr? Und die Ehe produziert nicht Liebe, aber sie schafft einen Ort, wo Liebe möglich ist. Und zwar der volle Umfang der Liebe. Und wenn zwei vor der Traualtar treten und sagen, wir machen eine gute Grenzziehung, machen, dann machen sie das nicht, um nachher eingeschlossen zu sein in einer Institution, die angeschrieben ist mit Ehe. Sie machen das nicht, um Ja sagen zu einer langweiligen Beziehung, sondern sie sollten das machen, weil sie merken, Liebe braucht Grenzen, um überhaupt Liebe zu sein. Und wir müssen einen Ort schaffen, wo wir das volle Ausmaß der Liebe zwischen uns erleben können. In allen guten und in schlechten Zeiten. Also man tut Grenzen ziehen und man sagt Ja und man verbindet sich miteinander. Nicht damit es noch langweilig ist, sondern damit Liebe überhaupt erst zum vollen Ausmaß ausbrechen kann. Darum heiratet man. Und ich glaube, dass vielleicht ein Grund, warum es so eine hohe Scheidungsrate gibt in unserer Zeit, ist, weil man da nicht verstanden hat, dass Liebe Grenzen braucht und zwar Grenzen auch in Zukunft. Es braucht die totale Hingabe voneinander, damit Liebe überhaupt erst möglich wird. Und ich weiss, dass die einen von euch jetzt, die zuhören, vielleicht traurig macht, weil du bist schon geschieden und du bist vielleicht in deiner zweiten oder dritten Beziehung oder Ehe. Das kann ich alles verstehen und ich werde den nächsten Sonntag auch noch einiges dazu sagen und am heutigen Sonntag auch. Aber es ist wichtig, dass du den Gedanken verstehst, damit Liebe überhaupt erst das volle Ausmaß annehmen kann, musst du ganz Ja sagen, durch alle Böden durch. Und ich glaube, dass vielleicht so eine hohe Scheidungsziffer da ist, weil man mit der falschen Einstellung in die Ehe hineingeht, mit der falschen Einstellung heiratet. Man heiratet nicht und zieht Grenzen, die nötig sind. Man schafft nicht für sich einen Ort, wo das volle Potenzial der Liebe zwischen mir und dir stattfinden kann. Und man kann das Gleiche auch erklären anhand der Mentalität von Vertrag und Bund. Die Bibel redet davon, dass die Ehe ein Bund ist zwischen Mann und Frau. Man redet ja früher hat man geredet vom Ehebund. Das ist ein Wort, das man fast nicht mehr braucht. Was ist ein Vertrag? Ein Vertrag, das wissen wir, das ist etwas, das man immer künden kann. Ein Bund ist nicht etwas, wo man mit dem Gedanken macht, dass man dann irgendwann kündet. Ein Vertrag, da musst du clever sein, da musst du misstrauisch sein gegenüber einem Vertragspartner, weil der zieht dich vielleicht über den Tisch und du musst voll auf der Hut sein, dass du den Vertrag so machst, dass du nicht zu kurz kommst. Und du musst aufpassen, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass du besser wegkommst als der Vertragspartner. Und die einen heiraten mit so einer Vertragsmentalität. Ich muss mich absichern, dass wenn der Notfall stattfindet, dass ich dann besser wegkomme wie mein Ehepartner. Das wäre Vertragsmentalität. Es gibt aber auch eine Bundesmentalität. Ein Bund ist, wenn zwei sich verbünden oder verbinden auf Gedeih und Verderb. Auf Gedeih und Verderb. Das heisst, wenn es dem anderen gut geht, geht es mir gut. Wenn es dem anderen schlecht geht, geht es mir schlecht. Es gibt einen wichtigen Bund, den wir als Schweizer mal geschlossen haben. Wisst ihr, von wann ich rede? Wann ist der Bund geschlossen worden? Im Jahr 1291, angeblich. Angeblich, ganz sicher ist man nicht. Wir sind eine Bundesgenossenschaft hier in der Schweiz. Wir haben eine Bundesverfassung, da ist das Wort Bund drin. Wir Schweizer kommen daraus, was es heisst, einen Bund schliessen. Und ich lese euch vor, das ist jetzt einfach so eine Erzählung von dem, was da passiert ist, auf dem Rütli, angeblich, im Jahr 1291. Aber was auch immer dort passiert ist, was da beschrieben ist, zeigt sehr gut, was ein Bund ist. Die drei Schweizer Kantone, die haben nicht einen cleveren Vertrag geschlossen, wo, wenn es Herd auf Herd gekommen ist, die einen haben können zupfen und wegkommen. Die haben sich auf Gedeih und Verderb verbündet. Schaut mal, wie es da heisst. Brüder, begann Stauffach in einem feierlichen Ton zu sprechen, während die Männer sich erhoben. Im Namen Gottes stehen wir hier und reichen einander die Hände. Wenn er den ganzen Text lest, das klingt wirklich fast wie eine Hochzeit. Die haben geheiratet da, versteht ihr? Ein Wille, ein Ziel einigt uns. Frei wollen wir werden. Und wenn man heiratet, sagt, ein Ziel einigt uns. Wir wollen die Liebe im vollen Ausmaß entdecken, wo wir haben wollen. Ein Ziel. In tiefster Not versprechen wir, einander zu helfen, im Kampfe gegen die böse Vögt, zusammenzustehen und uns vor keiner Gewalt zu beugen. Also gespürt der Schweizer Spirit da. He? Gut, das fühlt sich gut an, das nur schon zu lesen. Und jetzt kommt's. Jetzt zieht's eine Grenze. Ist einer unter euch, der nicht bereit ist, sein Leben, sein Gut und sein Blut zu opfern, so verlasse er den Kreis. Hey, die sind aufs Ganze gegangen. Die haben sich verbündet auf Gedeih und Verderb. Und die haben gesagt, die nicht einverstanden sind mit dem, bitte, ihr müsst gehen. Die haben eine Grenze gezogen. Die wirklich guten Sachen brauchen Grenzziehungen. Und wenn wir heiraten, mit einer Vertragsmentalität, das war kein cleverer Vertrag da. Wenn alle unter die Räder kommen, wenn einer unter die Räder gekommen sind, sind die anderen auch unter die Räder gekommen. Und es kann sein, dass du mit einer Vertragsmentalität heiratest und dann sagst, ich komme zu kurz in unserer Nähe, sexuell zu kurz oder irgendwie anders zu kurz, zu wenig Aufmerksamkeit, du sagst deinem Ehepartner, ich komme zu kurz. Und dann wird dein Ehepartner irgendwann sagen, ich komme auch zu kurz. Und man wird sich sehr schnell mal einig sein, wir kommen beide zu kurz. Dann hören wir auf. Das ist Vertragsmentalität. Was hast du mir zu geben? Bundesmentalität stellt eine völlig andere Frage. Der Vertrag sagt, dien du mir, liebe Ehefrau. Der Bund sagt, wie kann ich dir dienen, liebe Ehefrau. Das ist völlig umgekehrt. Es ist sonnenklar, dass wir in der Ehe nicht werden alles überkommen. Und jeder von uns, der verheiratet ist oder mal wird heiraten, muss lernen, gewisse Sachen sich zu holen bei Gott oder aus der Arbeitswelt oder was auch immer, wo mich erfüllt, weil mein Ehepartner mir einfach nicht alles geben kann. Und wenn ich alles erwarte von meinem Ehepartner, erwarte, dass er mich glücklich macht, dann ist das Vertragsmentalität. Wir brauchen aber eine Bundesmentalität, um mit Ehe zu gehen. Die Hauptfrage ist nicht, was kommst du über, sondern was kannst du geben. Und du kannst Liebe geben von einer Qualität und Tiefe, die unermesslich gross ist. Das ist Bundesmentalität. Und die Bibel redet von der Ehe als einem Bund. Ich zeige euch ein Beispiel von vielen. Das ist ein spannender ganzer Text. Ich habe jetzt da einen Vers rausgenommen, der zu den Männern redet. Ich will, dass mal die Männer etwas hören. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das war in der damaligen Zeit nicht die Erwartung. Damals hat man von den Männern Folgendes erwartet, dass sie das Essen organisieren für die Frauen, ein Dach über dem Kopf und einfach genug Sex, damit Kinder entstehen können. Okay? Die drei Sachen. Aber es ist nie gesagt worden, du musst deine Frau lieben. Und die Bibel ist da radikal und sagt, die Haupterwartung vom Mann an die Frau ist, dass der Mann seine Frau liebt. Jetzt, in was für einer Art von Liebe? Liebt sie so, also Männer lieben eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus ist gestorben, das haben wir vorhin gelesen, beim guten Hirt. Der gute Hirt verlässt sein Leben für die Schafe. Das ist Bundessprache. Auf Gedeih und Verderb sich verbinden. Und Jesus ist gestorben für die Gemeinde. Und dann heisst es da, der Mann sollte parat sein, nicht einen Rückzieher zu machen wie bei einem Vertrag, wenn es gerade ein bisschen unangenehm wird, sondern bis zum Sterben seine Frau zu lieben. Das ist Bundesmentalität. Die Bibel redet von der Ehe als von einem Bund. Und das ist so klar. Ich meine, wir Männer, wir sterben noch gern für unsere Frauen, oder? Also wenn wir da auf einer Wanderung sind, meine Frau und ich, und es hagelt und es ist kalt und meine Frau ist kalt, das ist klar. Dann tue ich meine Jacken abziehen, oder? Und im T-Shirt mit dem Hagel und ich habe kalt und dann tue ich es meiner Frau anlegen. Und ich hoffe dann natürlich, dass es Wanderer hat, die das bemerken und sagen, leck, ist das ein guter Ehemann, wenn es ein bisschen mit Herrlichkeit verbunden ist, sterben wir schnell für unsere Frauen. Wenn wir am Fliegen sind, da irgendwo in die Ferien und es hat Terroristen, die aufstehen und ich stelle mir das immer so vor und die gehen zum Cockpit, was mache ich? Ist so klar. Ich gehe führen und ich gebe mein Leben für meine Frau, weil er kommt nachher in den Nachrichten und es heisst, Pastor von Frauenfeld hat sein Leben gegeben für seine Frau. Wenn es herrlich ist, sterben wir gern, das ist klar. Aber im Alltag innen sterben wir vielleicht nicht so gern, weil manchmal müssen wir Sachen machen, die wir nie machen wollten. Und wir machen es gleich, weil wir am Sterben sind für unsere Frau. Ich habe nie verstanden, warum man ein Bett machen muss, wenn man am Abend 12 Stunden später wieder reinsteigt und wieder ein Durcheinander macht. Da muss ich jeden Morgen sterben. Wieso? Wieso langsam fahren mit dem Auto, wenn man schnell fahren kann? Da hat so viele Sachen. Wir müssen manchmal reden, wenn wir nicht wollen reden, wir müssen manchmal schweigen, wenn wir etwas sagen. Versteht ihr? Wir Männer sind aufgerufen zum Sterben für unsere Frau. Wir machen Zeug, die wir nie machen wollen. Und wir machen Sachen nicht, die wir schon immer machen wollen. Wir sind aufgerufen, zu sterben für unsere Frauen. Das ist das, was es da heisst. Wenn nötig, wirklich bis zum physischen Tod. Das ist Bundessprache. Wenn du mit der Mentalität in die Ehe gehst, was komme ich über? Dann tust du von vornherein deiner Nähe eine mega schlechte Chance geben, deiner Liebe. Und die Bibel sagt, wenn du heiratest, tu Grenzen züchten in die Vergangenheit zu deinen Ex-Liebhabern, nach oben sozusagen zu deinen Eltern und in die Zukunft zu potenziellen zukünftigen Liebhabern. Tu eine Grenze ziehen. Warum? Weil Liebe Grenzen braucht, um voll sich können entfalten, das volle Ausmaß von der Liebe kann stattfinden können. Mach es so. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann möchte ich dir einfach sagen, gib die Idee von der Ehe nicht auf. Wenn du Angst hast vor dem Sprung, jawohl, ich kann verstehen, dass du Angst hast. Es ist ein Risiko. Es ist das Risiko von der Liebe. Gott ist das Risiko eingegangen, uns Menschen zu schaffen. Und das Risiko von der Liebe ist und bleibt das Risiko. Wenn du das Risiko nicht eingehst, wirst du das Ausmaß von der Liebe nie erfahren. Du kannst Ehe nicht üben. Aber gib die Idee von der Ehe nicht auf. Darum sagen wir, wenn wir ein Eheversprechen abgeben, immer mit Gottes Hilfe. Da werde ich nächsten Sonntag mehr sagen dazu. Gott ist immer ein Teil davon. Gib die Idee von der Ehe nicht auf, sondern wage es, ja zu sagen. Trau dich, dich zu trauen. Und züchte an deiner Hochzeit die richtigen Grenzen. Geh nicht einfach nur mechanisch vor den Traualtar oder aufs Amt, sondern tun beide miteinander sehr bewusst die richtigen Grenzen ziehen. Nicht zum Einbeschliessen in eine Institution, die langweilig ist, sondern damit das volle Ausmaß von eurer Liebe sich überhaupt entfalten kann. Wenn du verheiratet bist, damit ich dir das sage. Gib deine Ehe nicht auf. Nicht die Idee von der Ehe, sondern deine. Gib deine Ehe nicht auf. Sie ist Gottes Geschenk an dich. Und wenn du vielleicht durch eine taffe Zeit durchgehst, ich würde dir einfach sagen, ich glaube zutiefst, dass gerade in den schwierigen Zeiten, wenn Gefühle nicht mehr so stark sind und wenn die Schwierigkeiten da sind, dort, an dem Punkt, kommt die Liebe zu einem Menschen erst in die volle Fülle. Du kannst deine Liebe gerade dann schenken, wir haben letzten Sonntag schon angefangen zu reden darüber, du kannst also den grössten Liebesgeschenk machen in dieser Zeit, in der du dranbleibst und Entscheidungen triffst, die dich nicht weiter auseinandertreiben, euch zwei, sondern näher zusammenführen. Gib deine Ehe nicht auf, sie ist etwas unwahrscheinlich Kostbares. Wo nötig, ändere dein Denken von einer Vertrags- zu einer Bundesmentalität. Tu in deinem Herzen innen ganz klar aussprechen, ich bleibe bei dir. Durch alle Böden durch. Ich gehe nicht. Ich sage Nein zu den zukünftigen potenziellen Möglichkeiten. I will burn my bridges down, wie die Engländer sagen. Ich bleibe bei dir. Sag das. Und sag es einfach mal dir selber und vielleicht musst du es deinem Partner auch noch sagen. Wir ändern jetzt unser Denken zu einer Bundesmentalität. Und ich glaube, wir alle, wir dürfen einfach die Ehe zelebrieren. Ich bin so stolz auf alle, die verheiratet sind und immer noch sind. Ende Jahr denke ich immer wieder, ja, ein weiteres Jahr ohne eine Scheidung bei uns. Das ist, ich bin so stolz auf jeden von uns, der drin bleibt, der Ja sagt. Und wenn das deine zweite Ehe ist, geht das genauso. Die Person, wo du jetzt damit verheiratet bist, sag ganz Ja und zelebriere die Ehe. Züchte die richtigen Grenzen. Lieb deinen Partner. Und stell nicht zuerst mal die Frage, was kannst du mir geben, sondern was kann ich dir geben? Wie kann ich dir dienen? Männer, fragt euch tagtäglich, wie kann ich sterben für meine Frau? Für die Frauen steht auch noch Zeug in diesem Text, da könnt ihr selber schauen. Zelebrieren wir die Ehe. Warum? Weil das ist der Ort, wo das umfassende Ausmaß der Liebe kann stattfinden. Und das ist der einzige Ort. Alles andere wäre sich zufrieden geben mit zu wenig. Drum bis und bleib verheiratet. Zelebrier deine Ehe. Bis stolz darauf, dass du verheiratet bist. Das ist super. Wir sind im Geheimnis der Liebe auf der Spur. Ich hoffe, ihr habt heute eine Ahnung bekommen von der unglaublichen Kraft des Verheiratetseins. Es ist ein Geheimnis. Nächsten Sonntag, ich lade dich ein zum Wiederkommen. Wir reden viel von dem, wie es idealerweise läuft. Unsere Leben verlaufen einfach nicht ideal. Und wir sind übrigens auch nicht ideale Ehepartner, keiner von uns. Und Gott mutet uns zu, als nicht ideale Personen in einer Ehe hineinzuziehen. Und wir werden nächste Woche einfach auch uns selber, unserem Versagen, auch wieder Gott herheben und sagen, ich will wieder zurückkommen und mein Leben, meine Liebe, meine Sexualität unter deinen Segen stellen. Wir werden Abendmahl feiern miteinander. Das wird ganz ein kostbarer Sonntag. Und wir werden nicht so sehr über Sexualität und Liebe reden, sondern über Scham. Im Bereich von der Sexualität hat sehr viel Scham und Gott behandelt auf kostbare, sanfte Art unsere Scham und verwandelt die in Würde. Wir werden das anschauen miteinander und ich lade dich ein. Wenn ich heute Morgen Sachen gesagt habe, die dich vielleicht verdrücken, wo dir Not bereitet, weil du merkst, ich habe versagt, weil ich das nicht gecheckt habe oder nicht auf die Reihe gekriegt habe, komm nächsten Sonntag trotzdem nochmal. Jemand hat mir nach dem ersten Gottesdienst gesagt, ist rausgegangen und gesagt, Paul, ich bin 40 Jahre geschieden. Vor 40 Jahren habe ich mich scheiden lassen. Wenn ich das nur gewusst hätte damals, das hat mir so geholfen. Ich bin so froh, dass ihr die Gottesdienstreihe macht. Ich hoffe, es löst wirklich Mut aus. Orientierung, wenn wir noch vor der Hochzeit stehen, Hilfe, wenn wir in der Ehe stehen, aber ich hoffe auch sehr, Ermutigung, wenn auch Scheitern da ist in unserem Leben. Und das werden wir nächsten Sonntag vor allem auch machen. Okay, jetzt bete ich und ich bitte die Band für zu kommen, für das Schlusslied dann nachher. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dort als Vater die erste Hochzeit mitgefeiert hast. wo du die Eva am Adam gebracht hast. Und du feierst auch jedes Hochzeit heute von Herzen gern mit. Du bist unsichtbar als Zeuge gegenwärtig und freust dich aus tiefstem Herzen, wenn Menschen sich auf etwas einlösen, das du ihnen gegeben hast. Und Herr, wir bekennen auch, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur unsere grossen Nöte und Ängste und Sorgen haben im Bereich des Heiraten. Und wir bitten dich, dass du uns zurückführst an dein Herz, dass wir erkennen können, was für ein wunderbares Geschenk du uns machst mit der Ehe. Bei allem, was schwierig ist, Herr, es bleibt etwas wunderbar Kostbares und Heiliges, was du uns gibst. Und wir wollen in der Kraft von deinem Geist, dass wir neu vor Augen gemalt bekommen, in der ganzen Schönheit und Güte, die das ist. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf du uns und bist du bei uns. Und wir legen uns einfach dir vor die Füße und staunen über die Geheimnisse, über die Schönheit und Kraft von der Liebe und von der Sexualität, die du uns gegeben hast. Amen.